Ja, hallo, das ist Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Wir bei Lea begleiten Unternehmen dabei, wertschöpfende Führungs- und Zusammenarbeitsstrukturen zu entwickeln. Und ich bin Christina Grubendorfer und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder zuhörst. Dieser Podcast rund um die Gestaltung, Führung und Beratung von Unternehmen und anderen Organisationen erscheint für dich jeden Mittwoch und präsentiert dir Fachwissen jenseits des Management-Mainstreams. Sicherlich kennst du doch auch jemanden, für den oder die dieser Podcast auch wertvoll sein könnte. Dann teile doch bitte diese Episode, denn das hilft uns enorm, noch mehr Menschen zu erreichen. Heute geht es um Inner Work. Und zwar Inner Work im Kontext von Transformationsprozessen. Inner Work, du fragst dich jetzt vielleicht, was ist denn damit gemeint? Und dann hör doch einfach weiter zu. Denn darüber spreche ich heute mit Andrea Höttger. Andrea kenne ich aus dem Kontext von Simon Weber & Friends und sie ist mir immer wieder mit ihren Beiträgen und Kommentaren auf LinkedIn aufgefallen. Sie beschäftigt sich seit vielen Jahren mit Lernprozessen in Gruppen und Teams und arbeitet, wie sie es selbst formuliert, mit einem systemtheoretischen und purpose-getriebenen Ansatz als Organisationsberaterin. Sie hat gerade ein Buch veröffentlicht, es heißt Mut zu Inner Work, die Hindernisse der Transformation überschreiten. Ein Leitfaden zur Veränderungsbegleitung in Organisationen und erschienen ist das Buch im Springer Gabler Verlag. Und das ist Anlass genug, endlich Andrea hier in den Podcast einzuladen und ich freue mich sehr, herzlich willkommen, liebe Andrea, dass wir heute sprechen.
Ja, hallo, liebe Christina, ich bedanke mich sehr herzlich für die Einladung und bin gerne hier.
Ja, sehr schön. Lass uns doch noch ein bisschen auf deinen Werdegang schauen. Habe ich dich denn überhaupt richtig vorgestellt? Oder magst du da was korrigieren oder noch einen anderen Schwerpunkt setzen? Das erstmal vorab.
Ja, auf jeden Fall habe ich mich da gut wiedergefunden. Genau, wir haben uns ja kennengelernt damals, als du in der Fortbildung warst. Da warst du auf der anderen Seite bei Simon Weber & Friends. Und ich als Teilnehmerin im Grundkurs, da erinnere ich mich noch gut. Und ich glaube, das ist auch wahrscheinlich das, was uns verbindet.
Ja, eine gemeinsame Landkarte. Und ja. Wie wir aber eben im Vorgespräch schon festgestellt haben, es geht auch darüber hinaus. Es ist nicht nur das, ne? Genau. Sag doch mal, vielleicht, ne, du kennst ja die Frage auch aus meinen anderen Podcast-Episoden. Ich stelle sie immer häufiger und wirklich gerne. Welche drei Ereignisse oder auch Stationen haben dich denn in deinem Leben besonders geprägt oder sind dir jetzt heute einfach noch besonders präsent und du hast den Eindruck, das war sehr bedeutsam?
Ja, da habe ich mir Gedanken gemacht und da ist mir tatsächlich als allererstes eingefallen, meine Tätigkeit in der Jugendverbandsarbeit. Also ich bin ja groß geworden in einem kleinen Dorf und da war alles irgendwie ziemlich eng und ziemlich klein. Und dann haben wir auf einmal mit unserer Dorfjugend einen Jugendverband, sind wir beigetreten. Und das hieß für uns damals, dass wir auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Gremien tätig waren und dann quasi wirklich, ich war da vielleicht so 16, selber angefangen haben, Kindergruppen zu leiten. Wir haben selber Gruppenleiterkurse erstmal daran teilgenommen. Und das fand ich eine wunderbare Möglichkeit, einfach so sich selbst in diesen Jahren so dann auch schon wirklich selbstwirksam zu erleben. Und auch Gruppendynamik nochmal bewusst zu erleben. Und ich würde mal sagen, wenn ich die Jugendverbandsarbeit damals nicht gehabt hätte, dann wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Also wir haben da verrückte Sachen gemacht. Ich kann mich noch erinnern, das war ja dann alles bei der Kirche angesiedelt. Da haben wir den Pfarrgemeinderatsvorsitzenden zu Hause besucht, weil er eine Spielothek eröffnet hat. Und wir haben ihn als Jugendlichen die Pistole auf die Brust gesetzt, wie er denn ein solches Unterfangen als Pfarrgemeinderatsvorsitzender überhaupt rechtfertigen könne.
Okay. Interessant.
Ja, da haben wir natürlich ganz viele Gruppenerfahrungen. Wir haben da schon Also das, was, sage ich mal, heute auch in den ganzen großen Moderationstechniken, Großgruppentechniken und so auch als agile Methoden dastehen, haben wir eigentlich damals schon gemacht.
Ja, sehr schön. Ja,
Nummer 2. Das ist so die erste wichtige Station, würde ich mal sagen, die sich auch so fortgesetzt hat an verschiedenen Stellen. Und als zweite Station, ja, ich habe 3 Kinder.
Ja.
Und da würde ich mal sagen,
eine Station. Ja.
Dass das Mutterwerden natürlich ein ganz, ganz einschneidendes Erlebnis war. Also ich würde mal sagen, am einschneidendsten war das Erleben von radikaler Verantwortung an der Stelle. Das war das eine. Und das andere war die Erfahrung auch, dass man das Leben nicht mehr ganz so unter Kontrolle hatte. Ne? Dass also quasi man oder ich auch damit gefordert war, dass quasi ich so ein Wesen nicht so steuern konnte wie manches anderes vorher in meinem Leben.
Und ja, du damit auch fremdbestimmt warst plötzlich, ne?
Ja, ja, genau. Ja, und das finde ich tatsächlich irgendwie auch für die, wenn wir jetzt so mal auf das Thema Transformation gucken, auch tatsächlich sowas, wo so eine Kontextveränderung von außen, wenn man es jetzt mal systemtheoretisch ausdrücken will, doch tatsächlich einen auch sehr dazu herausfordert, die innere Komplexität mal zu erhöhen, ne? Und gleichzeitig war es eben halt natürlich auch was so die eigene, ja, sag ich mal, Emotionalität noch mal ganz anders auch herausgefordert hat. Ne? Ja.
Ja.
Und noch vielleicht noch als drittes, ich hatte bis dahin mich sehr viel mit emanzipativen Themen beschäftigt. Ja, also mit dem, wie befreit sich die Frau aus der Rolle und so weiter. Und dann hatte ich eben halt, dann bin ich Mutter geworden und habe tatsächlich genau das gemacht, was ich vorher immer als Falle, als Frauenfalle beschrieben habe. Das habe ich dann so ein wenig praktiziert. Also sozusagen, habe es dann am eigenen Leibe gespürt, wie das dann ist, wenn eigentlich die Praxis in die Theorie kommt.
Ja, heißt, was war die Frauenfalle?
Ja, die Frauenfalle war tatsächlich, ne, es gibt ja die Statistiken darüber, dass wenn vorher zwischen den Paaren die Care-Arbeit oder vielmehr die Hausarbeit gleich aufgeteilt wird, dass das dann, wenn man quasi als Mutter, also sobald die Kinder kommen, dann kippt das Ganze und die Care-Arbeit liegt dann doch bei den Frauen, was dann dazu führte, dass natürlich ich meine beruflichen Pläne erstmal hinten angestellt habe, was auch mit einer gewissen Spannung für mich verbunden war. Ne? Zu der Zeit hätte ich gerne mehr gearbeitet, aber habe das aus verschiedenen Gründen irgendwie nicht so hinbekommen. Aus heutiger Perspektive, jetzt bin ich 53, finde ich das total in Ordnung so, weil ich gemerkt habe, naja, man kann ja auch noch mit 50 durchstarten, ne? Aber zu der Zeit war das doch sehr spannungsgeladen zum Teil.
Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mir ja damals den Vater meiner Tochter so ausgesucht, dass ich gesagt habe, wie ist denn das? Bleibst du denn dann auch zu Hause, wenn wir ein Kind bekommen? Und er hat ja gesagt, ja, und so war es auch. Also tatsächlich war er die ersten 2,5 Jahre komplett zu Hause. Und ich hab gearbeitet.
Ja, das genau. Und da sind wir, glaube ich, auch schon total im Thema. Ne? Also die Frage ist ja letztlich, also was sind die eigenen Glaubenssätze? Was treibt mich dazu an, so und nicht anders zu handeln? Und da ist das eine, was ich vielleicht im Kopf habe. Und das andere ist vielleicht sozusagen, aber was mich vielleicht durch innere, weiß ich nicht, Glaubenssätze antreibt, so zu tun, wie ich es dann tue. Und natürlich auch jeweils der Kontext, in dem ich mich befinde, ist ja auch entscheidend. Ne? Und insofern haben mein Mann und ich das auch zur Silberhochzeit, haben wir das mal gut reflektiert, was uns eigentlich daran gehindert hat, es irgendwie anders zu gestalten. Und das ist tatsächlich total spannend, da mal hinzugucken, auch auf das System Paar da an der Stelle, aber auch natürlich auf die individuellen Themen, die man da hat. Es hat ja immer einen guten Grund, warum man es so macht, wie man es macht.
Das stimmt. Und das wäre jetzt wahrscheinlich noch ein anderer Podcast.
Ja, wahrscheinlich.
Da noch weiter einzusteigen. Aber lass uns reinspringen in das Thema Inner Work, in das Thema Transformation. Vielleicht machen wir es wirklich direkt mal so voll auf die 12. Was ist denn gemeint überhaupt jetzt hier mit Inner Work in diesem Podcast Organisationen entwickeln? Und warum ist es denn so wichtig, sich als führende Gestalter oder auch Beratende damit zu beschäftigen?
Ja, was meine ich mit Inner Work? Als ich den Begriff ausgesucht habe, das war natürlich relativ nah dran an dem Buch von Breidenbach und Rollo, New Work Needs Inner Work. Und wo dann sehr reflektiert worden ist, dass es nicht reicht, nur an irgendwelchen Tools rumzudoktern und da etwas zu verändern, irgendwelche neuen Verhaltensdinge einzuführen, wenn nicht auch die Haltung mit bedacht wird. Also das war sozusagen ein Teil, der mich da sehr beschäftigt hat an dem Buch damals. Und ich bin ja von der Grundausbildung her oder von der Grundberaterausbildung her Supervisorin. Mhm. Und als ich das Buch gelesen habe, da habe ich gedacht, alles, was Sie da erzählen über Inner Work, das ist eigentlich Supervision in Reinform. Mhm. Weil es ja darum geht, tatsächlich die inneren Anteile mit zu reflektieren, die einen immer bewegen. Und dass man also quasi, also Supervision vom Wort her, heißt ja, den Blick von oben auf etwas zu richten. Und dabei gleichzeitig aber eigentlich den Blick in die Tiefe zu lenken. Also nochmal so zu schauen, was ist da eigentlich, und das heißt Inner Work, was ist da vielleicht eigentlich verdeckt oder was ist da unsichtbar, was ist da sozusagen an unreflektierten Dingen, also unter der Decke, sage ich mal, innen drin, was man vielleicht erstmal so nicht anfassen kann. Ne, während man ja Verhalten oder Strukturen anfassen kann und dass das unbedingt mit dabei sein muss, damit im Grunde das Gesamte wirklich auch zu einer Transformation und zu einer tiefgreifenden Veränderung kommen kann. Mhm. Und das heißt dann auch, geht auch einher mit einer anderen Bewusstheit, also eine Bewusstheit darüber, was ich vielleicht, wie wir handeln und vielleicht auch, was uns eigentlich insgeheim steuert.
Ja, das Schöne ist, jetzt kann ich gerade mal anknüpfen an unsere Begegnung vor 13 Jahren oder wann das dann eben war oder vor 11 oder ich weiß es gar nicht. Und kann jetzt mal Fritz Simon hernehmen. Der würde jetzt wahrscheinlich sagen, ja, Andrea, das kannst du ja machen. Also wenn du jetzt mit einer Person arbeitest oder mit einer Handvoll, ist das ja super. Aber was machst du denn jetzt, wenn du 1000 Leute hast?
Ja, ich sag mal, das sagt ja selbst die Systemtheorie, sieht ja sehr wohl auch eine Kopplung zwischen dem psychischen System und dem sozialen System. Und es entwickeln sich ja sozusagen auch in Gruppen oder in großen Gruppen oder in Teams dass da eben halt bestimmte Individuen sind mit Psychen, eine gewisse Matrix auch da von vielleicht Glaubenssätzen oder so. Und ich sag mal, ich weiß, in der Gruppendynamik war das zum Beispiel damals eine der ersten Methoden, dass man sich erstmal zusammensetzt und überlegt, was sind eigentlich zum Beispiel unsere geheimen Normen? Mhm. Ja, und da hat man schon so was Erstes auf dem Tisch. Stimmt. Hier darf immer nur XY sprechen als Erster und der andere darf vielleicht nur noch was dahinterher sagen oder so. Ne? Oder wir sind immer alle pünktlich oder eben nicht. Ne? Also das heißt, so mal zu heben, was treibt uns hier an? Was haben wir eigentlich im Miteinander für Formen ausgebildet?
Ja.
Und das finde ich ja in Organisationen auch total spannend. Die haben ja auch eine Organisationsgeschichte und da sind es auch zum Beispiel solche Dinge wie Loyalitätsverpflichtungen zum Beispiel dem Gründer gegenüber, die ein ganzes soziales System, eine Organisation prägen, die ganzen Narrative, die da im Raum sind. Und das ist ja, ich habe jetzt neulich mal, vielleicht erzähle ich mal ein Beispiel dazu. Ja?
Gerne, ja.
Also da hatte ich eine Frauenberatungsstelle, eine nicht ganz, also kleine Frauenberatungsstelle, die eben vor ein paar Jahren ihre letztlich die erste Hauptamtliche, die in dem Laden war, durch Krebskrankheit verloren hat. Und die war noch quasi so, ja, die war auf der Höhe quasi ihrer Zeit, ne, und eigentlich voll im Saft. Und einige von dem Team haben diesen Teil miterlebt und da waren aber noch ein paar inzwischen dazugekommen. Und es war also so ein totales Tabuthema, die Normen dieser Gründerin irgendwie anzutasten. Also das war eine, die hat 24/7 gearbeitet und Tag und Nacht war die für die Frauen da. Und es war dann, dadurch, dass jetzt Jüngere mit ins Team kamen, gab es da Konflikte ob der Kultur und ob es vielleicht auch nochmal Freizeit geben könnte. Und das hat dann wirklich länger gebraucht, auch miteinander zu besprechen oder das auch zu thematisieren und zu heben, dass es einfach nicht möglich war, lange Zeit nicht möglich war, andere Normen zu setzen, weil man dann das Gefühl hatte, diese verstorbene Frau zu verraten und aus dieser Verbindung mit ihr rauszugehen. Mhm. Und so etwas dann sozusagen zu heben, besprechbar zu machen, ermöglicht es dann sozusagen auch neues Verhalten, also eine neue Haltung und neues Verhalten zu implementieren.
Mhm. Ja. Also da kann ich total gut anschließen, ne? Also jetzt auch im Prinzip Inner Work so zu definieren, dass man sagt, da geht es eben auch darum, die Dinge in den Vordergrund zu holen, die eher noch im Verborgenen liegen, ne? Und die aber eben das Zusammenspiel sehr stark oder die Zusammenarbeit, die Führung, was auch immer, ein Team einfach trotzdem wahnsinnig stark beeinflussen, ne? Und teilweise vielleicht, obwohl es gar nicht so richtig bewusst ist, auch Einzelnen und auch nicht darüber gesprochen wird bisher.
Ja. Ne? Also die Besprechbarkeit finde ich einen ganz, ganz wesentlichen Aspekt.
Ja.
Ja. Dann holt man ja schon mal sozusagen etwas raus. Meistens gibt es ja eine Ahnung im Raum, was es denn eigentlich ist. Und wenn das dann also quasi auf der Grundlage von wirklich auch einem sicheren Boden, ne, das ist ja in meinem Buch sozusagen ein ganzes Kapitel wert, also diese Grundlage des Vertrauens und der Sicherheit, wenn die hergestellt ist, dass man dann auch Sachen sagen darf, die vielleicht irgendwie unbequem sind oder die eben halt vielleicht auch ein bisschen an so einen Schmerzpunkt rangehen, dass man sich das halt einfach auch mal traut.
Ja, absolut. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es dafür nämlich wirklich einen Rahmen braucht, einen Boden braucht, Vertrauen braucht, weil sonst kann man sich da auch ganz schnell die Finger verbrennen, ne? Auch als Beratende zu sagen, ich merk's doch sofort, ne? So, dann, du sprichst auch über Tabus. Hier ist doch ein Tabu. Haha.
Ja, genau.
Und jetzt serviere ich euch das mal, ne? Und wenn dann aber dort überhaupt gar nicht die Möglichkeit ist, damit umzugehen, dann kann man ja auch sehr viel Schaden anrichten, anstatt irgendwie hilfreich zu sein. Ne?
Also das finde ich irgendwie ja so einen klassischen und auch gefährlichen Anfängerfehler, wenn ich dann sozusagen in meiner eigenen Hybris, ich habe ein Tabu gefunden, es dann erstmal da den Leuten um die Ohren haue und ohne quasi da erstmal zu wissen, ob das überhaupt wirklich dran ist, weil Tabus haben ja auch einen Sinn. Also Tabus geben ja auch eine Sicherheit und sind ja auch ein Schutz. Also wie all diese Hindernisse, von denen ich spreche, ja im Ersten auch eine Art Helferfunktion haben oder eine Schutzfunktion haben. Wir haben ja sozusagen an irgendeiner Stelle die Komplexität reduziert und haben das schön so ein bisschen zugemacht, ne? Dass wir da sagen, okay, das lassen wir mal lieber außen vor. Das haben wir ja aus gutem Grund gemacht. Und ich finde, dann ist es total wichtig, als Berater, Beraterin, da einfach so hinzuschauen. Geht denn da so ein kleines Türchen offen? Also wollen die das aufmachen oder nicht? Und wie ist denn so die Gesamtmatrix dann jetzt im Team? Ja, also darf das jetzt besprechbar gemacht werden oder nicht? Zum Beispiel, wenn da jetzt jemand Neues ins Team kommt, wer von der Kultur her nicht passt, weil er einen ganz anderen Hintergrund hat. Dürfen das eigentlich thematisieren, dass es nicht passt oder so. Das ist ja dann auch, finde ich, muss man sehr, sehr einfühlsam gestalten.
Ja, genau. Jetzt haben wir es ja schon auch hier in unserem Raum, nämlich es geht ja nicht nur um Inner Work, sondern eigentlich ja um Inner Work, um Hindernisse auf dem Weg zur Transformation zu überschreiten. Und angemerkt, ich finde das Wort überschreiten so toll. weil es heißt ja so oft, ja, man muss die irgendwie Widerstände, man muss die irgendwie brechen oder umgehen oder keine Ahnung was. Ich fand überschreiten so toll, weil das lässt das Hindernis ja noch da.
Man
macht es nicht unbedingt weg, aber man kommt drüber.
Ja, so. Man kommt irgendwie drüber. Ich habe nachher auch nochmal überlegt, ist es denn eigentlich auch überhaupt das Wichtige, das Richtige? So als würde man da wirklich drüber, eigentlich muss man da durch. Aber das fand ich jetzt auch komisch.
Genau.
Also durchschreiten muss man fast.
Durchschreiten, genau.
Ja. Aber irgendwie, dann hätte man irgendwie so, naja, dann wären wir im Science-Fiction, glaube ich.
Und vor allen Dingen klingt es dann schon wieder für viele viel zu esoterisch.
Ja, ja.
So, dich beschäftigt also, ne, wie sich diese Hemmschwellen der Transformation überschreiten lassen, durchschreiten lassen. Zum Beispiel, was unser Denken begrenzt, ne? Wie wird Wahrheit in Organisationen produziert? So, und das, finde ich, ist jetzt ja erstmal ein schöner Abschnitt und einige Sachen hast du jetzt auch gerade schon genannt. Du zählst hier ja so einiges auf, also was das Denken begrenzt oder was vielleicht auch die Möglichkeiten, man könnte ja auch sagen, was die Kommunikation begrenzt in Organisationen. Und hatten wir gerade schon Tabu so, aber lass uns das doch noch mal ein bisschen systematischer aufdröseln. Also ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade da hast, aber was du hier alles hast, ist ja zum Beispiel Mythen, ja, oder Gruppendenken, Groupthink, Glaubenssätze, Vorannahmen. Genau. Vielleicht magst du dazu noch ein bisschen.
Ja, ich habe es nochmal versucht, nochmal ein bisschen mehr zu bündeln. Ne? Also das eine, wenn ich jetzt auf der individuellen Ebene gucke, sind es ja letztlich Schutzmechanismen, die da sind, die Widerstände und Hindernisse darstellen, ne? Die wo ich irgendwie denke, oh, das ist irgendwie, das macht mir Angst oder da ist vielleicht was mit Scham verbunden. So, da bin ich bei Anna Freud und Schutzmechanismen etc. Und das kann ich jetzt aber wiederum ja auch nochmal auf die ganze, auf die sozialen Systeme übertragen und komme dann irgendwie auf sowas, wie wir vorhin hatten, ne? Dieses Gruppennormen, Groupthink etc., wo wir uns gar nicht trauen, auch vielleicht eigene Meinung zu sagen. Ja, das finde ich auch total interessant. Wir wollen ja heute auch in Organisationen immer ganz innovativ sein. Und dann ist es ja wirklich die Frage, ob wir immer sofort immer nur die Gruppe im Vordergrund haben, schafft dies überhaupt differenziert genug zu bleiben, dass die wirklich die Innovationskraft da bleibt. Ne? Und dann finde ich so einen ganzen Bereich, der zu tun hat wirklich mit diesen Loyalitäten und Delegationen, die es so gibt. Und da sind wir bei dem Storytelling, ja, da sind wir bei den Narrativen, bei diesen institutionellen Mythen, das ist hier so, ja, das wird ja oft erzählt, erzähl doch mal, wie ist denn die Organisation entstanden? Ach, damals, ne, als wir das gegründet haben, das war immer so und so und da haben wir so und so zusammengehalten. Und da gibt es natürlich oftmals auch sowas wie Delegation. Also ich arbeite ja auch viel mit kleinen Familienunternehmen und da ist das ja sehr, sehr stark, ja, wenn da gerade innerhalb der Familie ja auch nochmal die Verquickung von System Familie und System Unternehmen da ist, dass dann da ganz starke Delegationen sind, ne? Mach es so, wie es der Großvater immer gemacht hat oder so. Und dann ist es doch oft schwer, da was zu knacken, ja, also dann auf einmal vielleicht doch in eine Kooperation zu gehen oder aber vielleicht umzustellen auf ganz andere Produkte, weil das doch, naja, also nicht vielleicht Opas Anliegen war.
Genau, also eigentlich, ne, ich verstehe es auch so, wenn man jetzt nochmal auf die Arbeit mit einzelnen Personen schaut, zum Beispiel im Coaching oder in der Therapie, dann geht es ja ganz viel auch um die Kraft einfach der Umdeutung oder der Umbewertung oder des Neuerzählens von Geschichten. Ne? Also wenn man Gunther Schmidt nimmt, ne, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit gehabt zu haben, dann geht es ja wirklich auch darum, dass wir immer nur in der Gegenwart auf die Vergangenheit schauen können und dass es deswegen natürlich wahnsinnig viele verschiedene Vergangenheiten auch geben kann und man kann es eben so erzählen oder so erzählen und je nachdem, wie man es tut, geht es einem dann eben besser oder schlechter oder man ist eben zu bestimmten Dingen in der Lage oder auch nicht. So. Und das ist ja das, was du jetzt im Prinzip erzählst, was ja in Unternehmen auch passiert. Die sind eben auch verhaftet in einem bestimmten Denken, in ihren ganzen Geschichten, in ihren Mythen, in ihren Vorannahmen, in ihren Glaubenssätzen und schaffen sich damit natürlich Möglichkeiten, aber sie schaffen sich eben auch Grenzen und Hürden und verunmöglichen sich damit vielleicht die jetzt aber notwendig anstehende Transformation oder eben Veränderung zumindest, die jetzt ganz nötig wäre, um dann auch weiter zukunftsfähig zu bleiben, zum Beispiel.
Ne? Ja, ja.
So, und da sagst du, das ist erstmal wichtig, das zu erkennen, dass es einfach schon allein daran liegen kann und da aber dann eben auch mitzuarbeiten.
So. Ja, genau. Und auch in dieser Jonglage erst auch mal das, was ist, zu würdigen, ja, also da, warum das so entstanden ist und auch die Sicht auch, ich meine, es ist ja oft, im Moment haben wir ja ganz viel dieses Thema, wie schaffen wir eigentlich eine höhere Produktivität, ja, wie kommen wir mit weniger Leuten klar, wir müssen dann auf einmal irgendwie unsere Art der Kommunikation verändern, verkürzen, wie auch immer, ne, und das ist ja tatsächlich auch erstmal sozusagen die Problematiken, mit denen die Leute kommen, ne, das ist, das kann ich ja nicht sofort umdeuten, sondern ich muss ja erstmal sozusagen auch dieses ganze Problem würdigen. Und als du jetzt eben Gunther Schmidt genannt hast, habe ich gedacht, ja, der ist da ein Meister drin, sozusagen dieses Problem oder letztlich diesen Glaubenssatz, mit dem man kommt, auch wirklich erstmal anzuerkennen und zu würdigen und dann aber geschickt sozusagen immer so Einstreuungen zu machen und gucken, ob Fensterchen aufgehen.
Mhm, ja.
Und das finde ich total spannend, weil das gibt ja dieses Gefühl, und das ist ja auch ganz richtig, finde ich, es gibt ein sowohl als auch. Und selbst wenn eine Transformation, was ich ja auch definiere damit, dass tatsächlich irgendwie eine neue Weite entsteht, da ist ja das Alte mit drin aufgehoben. Und das ist ja oftmals die Schwierigkeit in Veränderungsprozessen, dass die Menschen das Gefühl haben, die wollen uns das Alte alles wegnehmen. Es wird uns alles weggenommen, es ist ausschließlich erstmal ein Verlust. Und das finde ich total wichtig, auch für die Sicherheit zu sagen, ja, das, was da ist, das hat auch erstmal so einen Sinn gehabt. Und das, wir nehmen das auch jetzt erstmal nicht komplett weg, sondern gucken, was darin ist vielleicht heute auch noch sinnhaft.
Ja, das finde ich total schön, das Bild, ja. Also muss ich gleich nochmal wiederholen. Durch Transformation entsteht eine neue Weite, in der das Alte auch gut aufgehoben ist.
Ja.
Herrlich.
Ja, genau. Also so, ja. Und das wird ja oftmals, das manchmal, wenn ich da irgendwie so das versuche zu erzählen, es geht auch um was zu bewahren, dann merke ich mal so, dann ist da, wo ja so ein Veränderungsdruck ist, das ist ja auch manchmal fast so in den Organisationen, oh, wir müssen jetzt Selbstorganisation, weil, ne, dann kriegen alle die Panik, oh je, uns wird der sichere Chef genommen oder wo ist denn jetzt die Klarheit und so. Und wenn es aber darum geht, dass wir sagen, oh, jetzt lass uns doch mal gucken, was ist denn jetzt gerade da und was ist denn das Sinnhafte von dem, was jetzt ist? Ach ja, es geht darum, dass man eine Klarheit hat. Dann geht es darum, auch zu schauen, wie können wir denn vielleicht was Neues entwickeln, wo die Klarheit dennoch bleibt.
Ja.
Ja, und genau, dass das Grundbedürfnis dahinter sozusagen erstmal auch gesehen und gewertschätzt wird. Aber die Form muss vielleicht eine andere werden.
Genau. Schön. Aber vielleicht nochmal ganz kurz so für uns hier so zum Check festhalten. Also Inner Work, und das ist hier ein Zitat aus deinem Buch, Inner Work ist die Arbeit an Haltungen und Kulturen. Sie fokussiert auf Handlungsgrenzen, die unbewusst, unausgesprochen oder unantastbar sind. Und darum, und das ist jetzt auch nochmal wichtig, ist Inner Work in der Regel mit Beharrungstendenzen und Widersprüchen verbunden. Also damit ist zu rechnen. Es ist nicht einfach.
Ja, das finde ich total interessant, wenn man da manchmal so in die Lektüren irgendwie schaut oder auch auf LinkedIn, dann gibt es ja Leute, die aus der Veränderungsformel den Widerstand raus-xen wollen.
Ja.
Und dann denke ich immer, no. Ja, also natürlich bin ich da ressourcenorientiert, total. Aber ich glaube, das sage ich vielleicht auch aus der Perspektive einer Mutter, die Kinder hat, die im Lernprozess sind, dass letztlich wirklich große Schritte nur da passieren, wo es auch irgendwo einen Preis zu bezahlen gibt und wo es vielleicht auch mal wehtut.
Mhm.
Also wo es dann, also ich glaube, ohne Preis geht es nicht. Also es geht ja immer darum, etwas auch Liebgewordenes, etwas, was sinnvoll war, in gewisser Weise zu verabschieden. Ich sage ja, dass zwar was Altes, Wertvolles auch beibehalten wird, aber in der Form, es gibt jetzt was Neues dazu, ja, es wird sich verändern. Und das finde ich nochmal wichtig, es geht nicht ohne Preis.
Genau. Und als Struktur für dein Buch benutzt du ja das Glauben-Polaritäten-Schema von Matthias Wager von Kibet. Und dabei geht es darum, etwas eben in einer ganz bestimmten Art und Weise zu betrachten. Und dieses Dreieck, dieses Schema, arbeitet mit den Elementen Wissen, Vertrauen und Handlung. Und als i-Tüpfelchen kommt die transformierende Weisheit hinzu.
Ja.
Wie ist dir das Schema begegnet? Was fasziniert dich dran? Wie arbeitest du dann eigentlich auch damit in der Praxis?
Ich war natürlich bei Matthias Wager von Kibet und habe da mit ihm dazu gearbeitet und das kennengelernt. Aber letztlich war es mir vorher schon total sympathisch und nah, weil das sind ja zumindest diese drei Elemente sind ja aus der Pädagogik von Pestalozzi. Ja, unsere Kinder sind zur Schule gegangen, lernen mit Kopf, Herz und Hand.
Mhm.
Ne, und diese Elemente halte ich für sinnvoll. Und da wir in einer Welt leben, die sowieso schon sehr komplex ist und die ganzen Themen, die mir in der Beratung begegnen, auch sehr komplex sind, finde ich das wunderbar, ein Schema zu haben, was so einfach ist, sodass ich damit und gleichzeitig aber nicht trivial, ja, weil ich da ja, wenn ich ja vor allen Dingen diese dynamische Weisheit damit reinnehme, da immer wieder auch Neues generieren kann oder immer wieder Neues zutage tritt. Ne, die Weisheit, das ist ja so eine, ich weiß nicht, wer ja schon mal bei in einer Aufstellung war und sowas kennt wie ein freies Element. Die Weisheit ist so ein freies Element, was, wenn man eine Aufstellung hat mit irgendwelchen festen Elementen, die da irgendwo stehen, dann rennt das freie Element da rum und hat alle Narrenfreiheit dieser Welt, irgendwo etwas zu verändern oder sich zu positionieren und dadurch natürlich im systemischen Sinne eine Irritation herzustellen. Und das finde ich etwas sehr Lustvolles auch.
Ja, genau. Und alle, die jetzt hören und sagen, was ist das? Also ich kenne weder Matthias Wager von Kibet, noch kenne ich Aufstellungsarbeit, noch weiß ich jetzt, was Andrea meint. Dann kann man sich ja ganz gut am SYST-Institut da informieren, oder?
Ja, genau. Und das ist nämlich das Tolle. Da hat also der Matthias Wager von Kibet hat sogenannte Grammatiken entwickelt. Und das ist eben dieses Glaubenspolaritäten-Dreieck, das GPA ist eine solcher Grammatiken, wo er sagt, das ist eine ganz tief verwurzelte Struktur, die wir in ganz vielen Dingen wiederfinden können und insofern kann man das auf ganz viele Phänomene anwenden.
Genau. Und du nimmst es auch tatsächlich her, so wie so eine Denkschablone? Oder also jetzt mal ganz praktisch gesagt, du machst ein Konzept für einen Workshop und nimmst dir das her und sagst, habe ich auch alle Elemente genügend bedacht? Oder wie machst du es genau?
Ja, also manchmal ist es, also auf jeden Fall ist es inwendig immer da. Ne, dann Dieses Schema, dass also selbst im Coaching ich das immer irgendwie so innerlich habe, dann höre ich zu, wo redet der Mensch jetzt? Redet der jetzt nur auf der Erkenntnisebene? Ich habe irgendwie, dann habe ich das gedacht und dann habe ich das gedacht und wir haben uns das so und so eine Strategie entwickelt, meinetwegen in einem Team. Oder wir reden nur über Kultur, also über diesen Vertrauenspol. Ja, und bei uns stimmt so die Chemie nicht mehr. Oder wir reden nur über die Handlungsebene, dann kriege ich ja schon mit, wo sozusagen eine Umwucht ist, ja, also wo ein Überhang ist und wo vielleicht was fehlt. Das ist so schon mal so das Erste, was ich inwendig diese Struktur
also als
eigentlich
Analyse,
immer
ne, auch.
Mhm. Also ganz stark zur Analyse. Vor allen Dingen, wenn ich ja, das ist ja so mein Fokus, sind ja tatsächlich die Hindernisse. Dann gucke ich nämlich, wo ist das Gegenteil von Erkenntnis und Wissen, also Nichtwissen. Oder wo ist das Gegenteil von Handlung, nämlich Unsicherheit oder Ohnmacht? Und wo ist das Gegenteil von Vertrauen, nämlich irgendwie eine Art von Verwirrung im ganzen Beziehungsgeflecht? Und da schaue ich dann hin, wo ist denn eine Ressource, sodass man auf dieses, was da eigentlich gerade an eine Grenze stößt, wo man das eine vielleicht mit dem anderen bedienen kann. Ja, wo ich vielleicht über eine starke Beziehung nochmal zu neuem Wissen kommen kann oder über vielleicht Handlungsmaßnahmen, die also funktionieren, nochmal den Zusammenhalt stärken kann oder wie auch immer.
Ja, jetzt haben wir ja auch bisher gut aufgezählt, ne, in deinem Buch, du beginnst mit Wissen, also was gibt's überhaupt jetzt für Hürden, für Hindernisse? Und dann geht es ja wirklich, gibt es ja einen ganz großen Teil zu diesem Thema Vertrauen.
Ja. So.
Und das auch deshalb, weil es braucht natürlich Vertrauen, um sich auf Transformation einzulassen. Und da braucht es natürlich auch Vertrauen, und so schreibst du das so schön, in den Halter des Rahmens und in die Kollegen und Kolleginnen und in die Organisation und in den ganzen Prozess. Hm. Und wie kannst du das als Begleiterin eigentlich befördern?
Also wenn ich jetzt zum Beispiel selber einen Workshop leite, ne, da, wo es darum geht, dass Menschen sich einlassen, nächste Woche geht es darum, da habe ich mehrere Leitungskräfte, da geht es nochmal darum, auch den Change Richtung mehr Selbstorganisation hinzubekommen. Dann versuche ich also sehr quasi auch Dinge erstmal überhaupt nicht zu bewerten, also auch Aussagen, manchmal auch vielleicht Sachen, die ich vermute, so in den Raum zu stellen, dass die merken, okay, das darf man hier sagen oder das würde hier auch nicht bewertet. Also, dass ich sofort sage, vielleicht auch als erstes, so richtig Lust auf Veränderung haben, ne, wie sieht das eigentlich aus, ne? Also, ich meine, oder macht dann irgendwie eine Übung irgendwie mit Arme verschränken und andersrum verschränken und merke, ja, ist doch unbequem alles, wenn man es mal anders machen muss, ne? Also, dass das zum Beispiel als allererstes schon mal nicht bewertet wird, wenn man einen Widerstand hat. Und dass das einfach auch erstmal gehalten wird. Das finde ich so ganz, ganz wesentlich. Und was ich auch wichtig finde für die Sicherheit in der Gruppe, dass alle zu Wort kommen. Und auch mit einem relativ gleichen Redeanteil. Das ist ja etwas, was in Teams auch sehr unüblich ist. Mhm. Ja, da hat man ja meistens jemanden, der ist der Redelsführer, der sagt ganz viel. Und dann hat man die eher Introvertierten, die sagen eben nicht so viel. Und dass ich als erstes so das auch steuere, dass eben halt wirklich die althergebrachte Dynamik vielleicht ein bisschen durchbrochen wird und da man wirklich sagt, oh ja, jeder darf hier erstmal eine Runde machen. Und genau, gestern hatte ich noch so ein Team, wo mir vorher gesagt worden ist, das war in der Psychiatrie. Da ist es ganz schwierig, ne? Das war mein erster Termin dort. Und dann habe ich wirklich tatsächlich irgendwie da habe ich so einen ganz tollen Stein, den habe ich rausgeholt, habe gesagt, so, das ist jetzt hier eine gewichtige Angelegenheit, jetzt lassen wir den mal hier rumgeben und dann, darf erstmal jeder sagen, wann ist das hier heute eine gelungene Veranstaltung und keiner sagt, redet dazwischen. Und wenn sie fertig sind, dann geben sie den Stein weiter. Und allein sowas ist ja so simpel und so, ja. Dann waren nachher alle erstaunt darüber, dass es möglich war, eben halt die Sachen, die wirklich bewegen, auch zu besprechen.
Ja, Ja, total. Also kann ich gut in Resonanz gehen. Ich habe auch letztens mal wieder den guten alten Talking Stick eingesetzt. Ja. Und wie das Dialogqualität erhöht, direkt. Ne? Das
ja, Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Und dann denkt man irgendwie, ey, das ist ja so, also ich habe dann immer ein bisschen Bedenken, ne? Wie kann ich das machen, dass das nicht so esoterisch daherkommt oder so, ja? aber das macht wirklich einen Unterschied.
Ja. Total. Ja, du, gleich kommen wir so Richtung letzten Punkt, aber vielleicht vorher erstmal, das Buch gefällt mir wirklich sehr gut, vor allen Dingen die Kästen mit den vielen Beispielfragen. Also da steckt vieles drin, was man wunderbar mitnehmen und anwenden kann. Und ich habe beim Durchschauen oft gedacht, oh wow, das ist so dicht, das ist so viel. Und das jetzt auch noch. Oh Mann, Andrea, da könnten locker 10 Bücher drin sein. Also so viel steckt da drin für mich, ne? Und dann, ja.
Ja, genau. Also es bleibt tatsächlich einiges sozusagen. Das ist manchmal mein Problem, ne? Also, ne, wie mit der Komplexität umgehen? Das war ein Versuch, sozusagen die Dinge so zu bündeln. Und wer da in die Tiefe gehen will, muss tatsächlich dann nochmal an der einen oder anderen Stelle nachschlagen, glaube ich.
Ja, oder dich kennenlernen, ne? Oder dich einladen. Denn die Frage bei mir wurde dann immer lauter, wie arbeitet sie denn bloß mit all dem? So. Und dann dachte ich, ja, das ist Andrea. Das ist alles, was sie gelernt hat. Und das hat sie ja alles zur Verfügung gestellt. So.
Ja, manchmal habe ich den Eindruck, also wenn ich mich selber malen wollte, dass ich dann, hätte ich so ganz viele Blasen über dem Kopf. Ne? Also dann habe ich irgendwie dieses GPA vielleicht über dem Kopf und da dran hängen dann irgendwie ganz viele Dinge. Ja, und jetzt bin ich ja tatsächlich auch eben, wie gesagt, nicht mehr die Jüngste und da sammelt sich so einiges an und dann ist das wunderschön, einfach so unterschiedliche Schubladen ziehen zu können und denke, ah ja, darum geht's jetzt. Und jetzt kannst du das da dran hängen, ne? Also an diese Fragestellung von meinetwegen Erkenntnis, ja, dann kann ich eben halt oder was auch immer. Das macht mir sehr viel Freude.
Ja, sehr schön. Und dann braucht es aber natürlich auch so eine Art Arbeitsrahmen und du nennst das Konzept. Ja, und es kommt zum Schluss und es beginnt ganz wunderbar mit den Teppich des Vertrauens ausrollen. Und das hast du ja, glaube ich, gerade auch schon geschildert.
Mit der Gruppe, genau.
Ne, mit diesem, ich gebe mal einen Stein rum und so. Das ist auf jeden Fall eine wunderbare Möglichkeit. Führ uns doch bitte noch durch dein Konzept durch. Welche Schritte, welche Stufen gibt es da? Und weil, ne, so nach dem Motto, wenn ich jetzt was nachmachen wollte, woran kann ich mich festhalten?
Ja, danach ist es so, dass ich dann, hier habe ich geschrieben, nützliche systemische Hypothesen bilden. Letztlich ist das auch so die Recherche, wo sind denn vielleicht die Hindernisse? Also wo ist es denn, wo es stockt? Also ich habe immer ja das Gefühl, da wo Leute zu mir kommen, da sind sie ja irgendwie wie in so einer Sackgasse gerade. Ne, und dann kann ich ja auch überlegen, ist denn eigentlich die Frage, die Sie, das Ziel, was Sie zu Anfang genannt haben, ist das überhaupt ein zielführendes Ziel? Also ein letztlich zielführendes Ziel. Und da gucke ich dann hin, wo hängen die denn? Und dann mache ich das, was wir in der Systemtheorie gelernt haben, eben Hypothesen bilden, wo es sozusagen ein Mehr vom Selben offenbar gibt. Und dann denke ich, dann geht es ja darum, oftmals erstmal auch damit erst in Resonanz gehen, also mit dem, wo es stockt. Also das auch mal zu spiegeln. Ja, das auch anzubieten als Beraterin, was vielleicht die Hypothese ist und mal zu schauen. Und das ist total spannend für die Diagnose, finde ich. Wenn die Entspannung wirklich da ist und das Vertrauen und eine Hypothese genannt wird, auch vielleicht in Form einer Aussage, die es trifft, dann spürt man im Raum die Betroffenheit. Und das hat was mit Resonanz zu tun. Und das finde ich einen spannenden Moment. Und dann ist da so eine Art von Berührung. Ah ja, okay, that's it. Ja. Und wenn man die Menschen einmal da hat, dass sie sagen, okay, ja, stimmt, das ist genau sozusagen die Sackgasse, in der wir sind, dann sind sie ja auch in der Regel bereit dazu, dass man mal mutig interveniert. Also das heißt ja Mut zu Inner Work. Und letztlich geht es dann ja auch immer um eine Art von Konfrontation und eine Einladung zu irgendwas Neuem, ne, was dann da ist. Also, ne, und Neues. Und dann gehen wir durch das Glaubenspolaritäten-Dreieck auf allen Ebenen. Ne, was heißt das? Also, entweder fange ich an mit einer neuen Story oder einem neuen Glaubenssatz. Oder ich fange an und sage, ey, komm, wir experimentieren mal was Neues, versuchen es einfach mal bis nächstes Mal, das einfach auf der und der Ebene anders zu machen. Machen Sie mal einfach andere Sitzordnung oder keine Ahnung, ja. Also je nachdem, wo man am ehesten reinkommt, auf welchem Pol, das entweder Erkenntnis, Handeln oder eben halt Vertrauen, ja, da dran eine quasi wie eine Art Verschreibung auch zu machen und da zu gucken, wo was funktioniert, das dann im Anschluss auch zu stabilisieren. Und dazu hilft natürlich sehr die ganze Neurowissenschaft. Da haben wir ja wissen wir über Routinen, wie man die implementiert und was man macht, dass die Synapsen sozusagen sich gut miteinander verbinden.
Ja, genau. Wobei ich finde, da wissen wir immer noch zu wenig darüber, wie das in sozialen Systemen wirklich gut funktioniert. Ne? Außer, dass man natürlich die Hypothese übertragen kann vom Individuum, ja, es muss halt irgendwie 40, 50 Mal gemacht werden, bevor es sitzt. Ne? So. Und was heißt das eigentlich für ein soziales System, was eine neue Routine einführen will? Ne?
Ja. Also ich glaube da ja fest daran, dass es immer dann, also ich frage immer nach dem guten Grund. Also warum habt ihr jetzt beim Meeting das doch wieder so gemacht, wie ihr es immer gemacht habt? Ja, was hat das denn für Gründe? Wozu ist das gut? Was bedient ihr damit? Was ist das Bedürfnis daran? Mhm. Ja, dann ist das Bedürfnis, ach ja, Mensch, ach es ist einfach auch gut, sich so in Verbindung zu spüren. Und dann haben wir uns doch, ne, wieder im Grunde nicht an irgendwas gehalten und haben, was weiß ich, Themen aufgemacht. Ah ja, und dann wird vielleicht deutlich, okay, es gibt vielleicht nicht genügend Räume, um die anderen Bedürfnisse zu regulieren. Also gerade im Meeting finde ich das so furchtbar, ne? Dann, wenn also quasi irgendwelche Bindungsbedürfnisse, die dann Leute haben, ganz viele Menschen binden. Also oder auch Zeit und Aufmerksamkeit binden. Und dann, wenn man dem aber auf die Spur kommt, dann zu sagen, Mensch, können wir das nicht anders regulieren? Mhm. Ne, kann man nicht sagen, okay, das machen wir nicht im Meeting, sondern man kann sich ja auch immer noch in der Küche oder sonst wo treffen und keine Ahnung, informelle Räume schaffen. Mhm. Aber nicht im formellen Raum.
Ja. Genau. Und dann ist der vorletzte Punkt, das Unverfügbare nicht vergessen.
Ja. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Ich bin da auch hoffentlich immer auch noch behutsam genug in den Formulierungen. Ne, einerseits weiß ich um die Wirksamkeit meiner Arbeit und andererseits weiß ich dennoch, es bleibt unverfügbar. Ich finde es ganz wichtig, auch aus der Beraterin-Perspektive eine gewisse Demut zu behalten vor dem, was geschieht. Also das System ist so komplex und bei allen, Hypothesen, Bildungsmöglichkeiten, die ich habe, kann es immer noch ganz anders sein oder es kann etwas einfach nicht funktionieren oder es und manchmal ist es so, dass aber vielleicht irgendwas ganz, ganz anderes passiert, als überhaupt jeder denkt. Und das ist manchmal gar nicht viel schlechter.
Ja.
Ne? Ja. Und das ist ja auch, Transformation hat ja auch was mit einer Emergenz zu tun, die dann vielleicht nicht steuerbar ist. Ne?
Ja. Ja, und als letzten Punkt, und ich weiß gar nicht, ob der zu deinem Konzept gehört oder ob der das Buch einfach nur gut abbindet, ist dann dankbar sein.
Ja.
Aber ja, das passt. Ja. Also ich bin auf jeden Fall immer ganz dankbar.
Ja. Also vielleicht ist das zumindest meine Grundhaltung, also dankbar zu sein darüber, über die Wirksamkeit, die man auch hat im Miteinander und über das in Resonanz gehen. Ich finde ja als Beraterin auch, es ist ja immer wirklich auch ein Vertrauen, was mir gegenübergebracht wird. Und ich bin auch dafür immer wieder dankbar, dass Menschen sozusagen mich mehr anvertrauen und dann eben halt auch die Dankbarkeit für all das, was geschieht. Also für mich ist es vielleicht einfach eine Grundeinstellung, die ganz bestimmt nicht schadet.
Unbedingt. Ja, und leider sind wir jetzt auch am Ende unserer Zeit angekommen und ich bin sehr dankbar für das Gespräch. Ich hätte noch Lust auf mehr, Und ich habe eben auch gedacht, ach, mit dir würde ich ja auch gerne mal zusammenarbeiten.
Ja, können wir ja mal schauen, was es für ein Projekt gibt.
Genau. Liebe Andrea, für heute erstmal vielen, vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich, liebe Christina. Es hat mir sehr viel Freude gemacht und die Zeit ist wirklich verflogen.
Das stimmt. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.